Ich will euch nicht zu viel versprechen. Alle existenziellen Fragen werden wir vermutlich heute nicht geklärt kriegen, aber immerhin schon mal, wow! Immerhin schon mal einen thematischen Einblick. Ich sehe gerade, was ihr gemacht habt. Wir sind viele heute Morgen. Es tut mir leid für alle, denen das zu schnell ging mit der Abstimmung. Aber einige haben es auch in der Kürze der Zeit hingekriegt, ihr Votum einzuspeisen. Und von mir aus dürftest du es gerne einblenden, wenn es nicht schon geschehen ist. Ihr habt euch mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass ihr am liebsten von einem älteren und weisen Menschen etwas lernt. Jetzt inzwischen sind sogar 24 Leute, die so gewotet haben. Vorhin waren es noch 23. Von einer gleichaltrigen Person lernen auch manche ganz gerne. 7 Personen nämlich. Und immerhin 2 Leute haben doch auch gesagt, von einem Kind, auch wenn es ein Schlauberger ist. Von der Tendenz jedenfalls, ich habe es nicht kommen sehen, aber von der Tendenz sieht's doch hier so aus in unseren Ergebnissen, dass je älter eine Person ist, umso eher sind wir bereit, uns von ihr auch etwas sagen, uns belehren, uns etwas beibringen zu lassen. Der Bibeltext, der die Grundlage der heutigen Predigt ist, ist die Erzählung, jetzt inzwischen sind es 25 Leute, ihr seid live dabei, 25 Leute, die für den älteren Menschen gewotet haben. Der Bibeltext, um den es heute Morgen geht, ist die Erzählung vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Also eine Textstelle, wo es ganz massiv, werden wir gleich sehen, um die Frage nach Lehren und Lernen geht. Und diese Textstelle handelt eben von einem sehr jungen Jesus. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass manchen von euch auch so Szenen in den Kopf gekommen sind, als ich euch gefragt habe, seid ihr bereit, von einem Kind was zu lernen, von einem Schlauberger Kind? Dann kommen mir jedenfalls so Szenen in den Kopf, wo wir zu Hause Besuch empfangen. Wenn da Familien mit Kindern bei uns zu Besuch sind, dann sind diese Kinder, die bei uns nicht zu Hause sind, die haben manchmal so Interesse daran, mir was beizubringen. Warum hast denn du die Pilze später auf die Pizza getan als den Schinken? Wir machen das bei uns immer andersrum, das ist viel besser, dann wird's nicht so sapschig oder solche Sachen fallen mir dann ein. Oder warum habt ihr so viel Spielzeug aus Plastik? Das ist gar nicht so gesund, Holzspielzeug ist viel besser. Und dann merke ich, in solchen Szenen bin ich nicht so gerne bereit, mir von Kindern was beibringen zu lassen, weil ich mich da nicht als Person gewürdigt fühle. Ja, vielleicht habe ich ja auch Gründe, dass ich die Pizzabelege in der speziellen Reihenfolge draufgelegt habe. Und das kommt in solchen Situationen nicht so sehr zu tragen. Also von so Schlauberger Kindern tue ich mich manchmal schwer, mich belehren zu lassen in so einem Schulsetting. Obwohl ich, wenn ich genau darüber nachdenke, wahrscheinlich richtig, richtig viel von Kindern lerne. Nicht indem die mich belehren und mir die Welt erklären, aber indem sie einfach mir Impulse zum Nachdenken liefern. Und das passiert ganz schön häufig. Und deswegen, Lernen von Kindern, glaube ich, ist auch eine gute Sache. Inzwischen sind es 28 Personen, die gewotet haben, sie möchten eigentlich lieber von einem älteren und weisen Menschen etwas lernen. Also wir merken jedenfalls, dass mit dem Lernen ist eine interessante und wichtige und aber auch ambivalente Sache. Wir lassen uns nicht von allen Menschen gleich gerne belehren. Und das ist ja auch vielleicht gut so. Und Weisheit ist auf jeden Fall scheinbar für manche von euch eine gute Grundvoraussetzung, um von einem Menschen, einer anderen Person etwas lernen zu wollen. Behaltet das mal im Kopf, wenn ich euch jetzt den Predigttext des heutigen Sonntags vorlese. Und dieser Predigttext steht in Lukas 2. Streng genommen folgt da die Perikopenordnung, die Gottesdienstordnung der Einteilung der Lutherbibel. Ich bin aber heute mal ganz kühn und nehme noch den Vers vorne dran mit dazu. Ab Vers 40 lese ich aus Lukas 2. Da heißt es über Jesus, das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade lag auf ihm. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes, und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn, im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Also da gibt's viel Stoff zum Nachdenken, viel Anlass, sich zu wundern. Und es heißt am Ende von der Mutter Jesu, sie behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Deswegen habe ich jetzt die Frage an euch zu Hause, während ihr weiter gerne zuhören dürft bei der Predigt, bitte gebt doch auch eure Meinung dazu ab, wofür ist Platz, wofür ist Raum, für welche Dinge habt ihr Platz in eurem Herzen, für welche Dinge ist Platz in deinem Herzen. Ich würde auch darauf gerne später noch zu sprechen kommen. Ihr habt die Möglichkeit, unter dem gleichen Link, den ihr vorhin schon benutzt habt, da ein kleines Statement einzugeben in euer Telefon. Das fände ich interessant, würde mich interessieren. Wäre schön, wenn ihr da euch beteiligt auf diese Weise am Gottesdienst aus der Ferne. Für welche Dinge ist Platz in deinem Herzen? Wir greifen das später auf. Also, zurück zu Jesus. Ist es euch aufgefallen? Ich hatte den Vers 40 noch mit reingenommen, weil der fast identisch ist mit dem Vers 52, mit dem der Text endet. Denn in beiden, an beiden Stellen heißt es, der junge Jesus wächst heran und er nimmt zu, sowohl an Weisheit als auch an Gnade Gottes. Beziehungsweise es gehört vielleicht auch zusammen, Weisheit und Gnade Gottes. Es erläutert sich vielleicht auch wechselseitig. Also hier wird von so einem sehr jungen Menschen interessanterweise schon gesagt, dass er oder sie Weisheit besitzt, weise ist und Gottes Gnade. Was ist eigentlich Weisheit? Was würdet ihr sagen, macht Weisheit aus? Weisheit ist innerhalb der Bibel interessanterweise ein starkes Thema, das an vielen Stellen vorkommt. Und zwar besonders in einigen Texten des Alten Testaments, der hebräischen Bibel, ganz massiv im Buch der Sprichworte, aber auch bei Hiob, im Prediger, Kohelet. Und in manchen Psalmen spielt Weisheit eine hervorgehobene Rolle. Und wenn man sich diese Texte mal anguckt, wird ganz deutlich, dass Weisheit da eng zusammengeknüpft ist mit Lebenserfahrung. Also weise ist nicht in erster Linie eine Person, die einen hohen IQ hat oder besonders knifflige Fragen, Aufgaben lösen kann, sondern weise ist insbesondere ein Mensch, der viel erlebt hat und deswegen auf unterschiedliche Situationen auf eine angemessene Weise reagieren kann. Ja, unterschiedliche Herausforderungen des Lebens, die sich stellen, können von weisen Menschen besonders gut bewältigt werden. Und daran merkt ihr auch, Weisheit spielt sich nicht in erster Linie nur im Kopf ab, sondern Weisheit ist ein Ding, das den ganzen Menschen umfasst. Zwar natürlich auch den Verstand, aber das Verstehen dient dem Zweck, dann ein gelingendes Leben führen zu können. Das ist Weisheit. Die Weisheit ist eine Lebenserfahrung, die dazu befähigt, sich gut zu verhalten in den besonderen Herausforderungen des Lebens. Und das wird hier interessanterweise von einem Jesus gesagt, der erst im Heranwachsen sich befindet. Ja, schon direkt nach seiner Beschneidung, also im ersten Lebensjahr geht das los, im Anschluss an diese Szene im Tempel, die unserem Predigtext vorangeht. Und Weisheit und Gnade Gottes werden immer mehr. Und dann ist er jetzt so auf der Grenze zwischen Kindesalter und Jugend mit 12 Jahren. Und anschließend heißt es wieder, er nimmt immer mehr zu an Weisheit und Gnade Gottes. Und das, was dazwischen steht, zwischen diesen beiden Aussagen über die Weisheit Jesus, die sind ja wie so eine Klammer, die das Dazwischenliegende kommentieren. Das, was dazwischen liegt, illustriert genau das, dass Jesus schon als junger Mensch dazu in der Lage ist, sich weise zu verhalten. Also diese Dinge im Tempel, so unangenehm das für die Eltern ist, die kommen da zum Wallfahrtsfest von Galiläa im Norden nach Jerusalem in den Tempel und nehmen da an den Feierlichkeiten teil. Offensichtlich ist es, gehört es zu den Gepflogenheiten, dass da die Großfamilien und die Bekannten aus den Herkunftsorten sich untereinander aufhalten. Da guckt man nicht so danach, wo ist jetzt unser Kind gerade, der ist ja auch schon 12. Also die Eltern sind keine Helikoptereltern in dem Fall, sondern vertrauen darauf, dass der schon bei Leuten ist, die gut auf ihn Acht geben, aber dann merken sie auf der Rückreise, irgendwie ist er doch nicht da und müssen nochmal zurück nach Jerusalem, um ihn zu suchen. Und das Erstaunliche ist dann ja, dass der Jesus nicht irgendwo aufgefunden wird, sondern im Tempel, wo sie die ganze Zeit auch sich schon mehrfach aufgehalten haben werden, während dieses Passafestes. Und da können sie ihn schließlich finden, nach 3 Tagen. Also ich wäre wahrscheinlich als Papa schon ein bisschen runter mit den Nerven. Das Statement hier der Mutter Jesu klingt ja auch so ein bisschen in die Richtung, wir haben dich mit Schmerzen gesucht, also es war nicht schön. Und der kleine Jesus ist hier fast ein bisschen verwundert darüber, wieso ist das denn nötig, dass ihr mich so lange sucht? Wisst ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was zu meinem Vater gehört? Das ist ich finde auch die Übersetzung hier in der Lutherbibel smart an der Stelle. Wie heißt es da? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Das fängt diese Doppeldeutigkeit der Aussage ganz gut ein. Denn einerseits ist natürlich der Tempel gemeint. Hier, ich glaube, es gab auch alte Übersetzungen, die dann ganz massiv eingegriffen haben und gesagt haben, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Dann ist klar, hier in dem, was meines Vaters ist, das ist der Tempel, da muss ich mich doch aufhalten. Mein Papa im Himmel ist doch Gott. Letztlich nichts für ungut zu dem irdischen Papa. Also auf der einen Seite outet sich Jesus hier durch sein Statement als Kind Gottes, als Sohn Gottes, indem er sich im Tempel aufhält. Aber auf der anderen Seite kann man diese Aussage auch noch ein bisschen thematischer verstehen. Jesus sagt, ich muss in den Dingen unterwegs sein, die zu meinem Vater gehören. Da steht im Griechischen eine ziemlich knifflige Formulierung, die eher an diese thematische Linie denken lässt. Wusstet ihr nicht, dass ich mich mit den Dingen beschäftigen muss, die zu meinem Vater, zu meinem himmlischen Vater, zu Gott gehören? Also so kann man diese Aussage auch verstehen. Wusstet ihr nicht, dass ich mich mit theologischen Fragen auseinandersetzen muss, mit Fragen des Glaubens? Und deswegen sucht Jesus hier interessanterweise die Gemeinschaft mit den Lehrern im Tempel auf. Also Jesus, der hier ziemlich smart ist, schon in jungen Jahren sehr weise, umgibt sich in Jerusalem im Tempel mit einigen Lehrern und fühlt sich in deren Gesellschaft besonders wohl, weil es ihm die Gelegenheit gibt, sich mit der Tora, mit den Geboten Gottes, mit dem Willen seines Vaters auseinanderzusetzen. Und interessanterweise gibt's da ja dann Auch da wieder so eine schillernde Eigenschaft. Jesus ist nicht derjenige, der hier den Schriftgelehrten im Tempel erklärt, wo der Hammer hängt. Also es ist jetzt nicht so, als würde Jesus die ganze Zeit jetzt da den Schlauberger raushängen lassen und diese Jungs da belehren, sondern im Gegenteil, zuerst wird mal gesagt, er sitzt da bei den Lehrern und er hört zu und er fragt sie, Vers 46. Also in erster Linie hat er ein Interesse dran, die Lehrer zu befragen. Und dann aber gilt das andere auch, dass sie in Verwunderung geraten über die Möglichkeiten dieses Kindes, der sogar antwortet und mit ihnen spricht. Also man kriegt dann fast den Eindruck, dieser Zwölfjährige diskutiert mit diesen Schriftgelehrten im Tempel, die hier Lehrer genannt werden, auf Augenhöhe. Das ist erstaunlich für so einen Steppke, der gerade erst so im Begriff ist, religionsmündig zu werden, da erstmals wahrscheinlich aktiv in diese religiösen Gepflogenheiten eingebunden wird. Und schon ist er da in so einer Situation drin. Also das, ich sagte vorhin, der Rahmen sind die Aussagen über die Weisheit Jesu schon in jungen Jahren. Und jetzt zeigt seine Interaktion mit diesen Lehrern im Tempel, dass er dazu tatsächlich schon in ganz besonderer Weise in der Lage ist. Ich verrate euch einen Hintergrund, der steht jetzt nicht ausdrücklich in der Bibel drin, aber wenn man sich mal anguckt, was insgesamt so in der antiken Literatur los ist, außerhalb der Bibel, dann ist ganz erstaunlich, dass Biografien bedeutsamer Männer ganz häufig so eine Jugendepisode erzählen. Also wer das Leben eines ganz besonderen Helden oder eines ganz besonderen Lehrers, einer Person erzählen möchte, die die Weltgeschichte nachdrücklich geprägt hat, fängt nicht irgendwo an, sondern erzählt natürlich, wo diese Person herkommt. Und dann wird eine Szene erzählt über den Jugendlichen, der noch nicht berühmt ist, aber im Begriff ist, sich in eine ganz erfreuliche Weise zu entwickeln. Und das macht der Lukas-Evangelist, der sich sehr gut auskennt in der antiken, nicht biblischen, in der hellenistisch-römischen Literatur, der Lukas-Evangelist macht das auch. Der sagt, ich habe auch was über meinen Jesus zu erzählen. Als der noch Jugendlicher war, da ist er im Tempel gewesen und hat auf Augenhöhe mit den Lehrern diskutiert und hat da schon gelernt und darin zeigte sich seine überdurchschnittliche Weisheit. Wer das weiß und kennt, merkt, aus dem Bub wird mal was ganz Großes. Wer schon als Jugendlicher dazu in der Lage ist, sich so zu verhalten und zu äußern, muss doch später eine ganz tolle, ganz erstaunliche Person werden. Da kommt noch was hinterher. Von dem ist was Großes zu erwarten. Und das deutet sich jetzt schon an. Von dem kann man tatsächlich was lernen, wenn der schon als Jugendlicher so gut unterwegs ist und so weise schon sich in so jungen Jahren zeigt, wie weise muss der dann erst als Erwachsener sein? Also Lukas macht allein durch die Vorhandenheit, allein durch das Vorhandensein dieser Szene seiner Adressatenschaft klar, dass diesem Jesus von dem, was zu erwarten ist, dass man dem Vertrauen schenken kann und soll und dass es sich lohnt, auf den zu hören, auch wenn wir jetzt gar nicht wissen, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich muss vielleicht euch enttäuschen mit der Lösung all eurer existenziellen Fragen. Wir wissen ja gar nicht, worüber genau die diskutieren. Welche Tora-Aussagen oder welche Textstellen der Heiligen Schrift Jesus mit den Lehrern im Tempel da debattiert. Das erfahren wir nicht, aber wir erfahren, dass es der Fall ist und dass deswegen von diesem Jesus bestimmt noch was kommt, was sich zu hören und zu beherzigen lohnt. Und wenn ich sage beherzigen, dann sind wir bei dem Punkt, auf den ich euch vorhin ansprach, mit dem Herzen. Maria nimmt sich das zu Herzen. In dem Sinne, dass sie sich wundert und staunt über das, was da passiert, aber auch in dem Sinne, dass sie sich das merkt. Ja, heißt es ja, sie bewahrt das in ihrem Herzen, also sie behielt, neue Luther-Übersetzung, all diese Worte, all diese Dinge in ihrem Herzen. Ich hatte euch vorhin gefragt, wofür ist Platz in eurem Herzen? Ach, vielleicht gucken wir da mal rein, was ihr gesagt habt. Ich habe gesehen, ganz, ganz schnell kamen da ziemlich viele Statements. Ich werde mal gucken. Für meine Familie schreiben da manche. Familie, Freunde, Gott, ganz viel Familie, Freunde, für Pferde und Musik. Jetzt kann ich nicht mehr sehen, was ihr geschrieben habt. Wahrscheinlich, weil jemand anders das gerade... Ah, doch, jetzt sehe ich es wieder. Familie, Jesus, Freunde, Natur schreiben Leute. Familie, Musik, Gott, Natur, Essen, Freunde. Meine Familie, meine Freunde, meine Hobbys. Oh, viel Familie, Freunde, Jesus. Mich begeistert es, wenn Kinder etwas vorführen für andere. Das rührt mich an, schreibt da jemand. Ja. Familie, Freunde, Jesu Liebe und die Veränderungen, die er für mein Leben vorgesehen hat. Für meinen Gott, für meine Familie, meine Gemeinde, Gottes Wort, meinen Mann, meine Kinder, meine Mitmenschen. Aber manchmal, könnt ihr das weiterlesen, was da dann noch kommt? Ja. Aber manchmal nehmen auch Dinge und Unnützes Platz ein, leider. Das ist wahrscheinlich so. Neue Erkenntnisse ist Platz bei manchen. Und noch mehr wahrscheinlich, was ich jetzt nicht sehen kann. Habt ihr da noch mehr Einblicke? Läuft das bei euch so durch? Okay. Also vielleicht ist noch mehr da, was wir jetzt auf die Schnelle nicht sehen können. Trotzdem schön, dass ihr das dass ihr euch da eingebracht habt. Es wird deutlich, wofür das Herz der meisten von uns schlägt, nämlich für Menschen, die uns nahestehen, auch für Gott, Jesus und ein paar andere Dinge, Hobbys, Freunde. Also in unserem Herzen ist eine Menge Platz. Und interessanterweise ist das auch bei der Maria der Fall, von der hier gesagt wird, die Mutter Jesu, sie bewahrt diese Dinge und Eindrücke, die sie da hat in ihrem Herzen. Also da geht's nicht, na, vielleicht geht's doch auch um Beziehungen, aber es ist eben insbesondere das Verhältnis zu diesem Jesus, der sich da als junger Mensch schon als jemand ganz Spezielles entpuppt. Dafür hat sie Raum offensichtlich in ihrem Herzen. Und wenn ich vorhin schon über Weisheit gesprochen habe, interessanterweise ist es auch so, dass in der Bibel das Herz, das menschliche Herz, ein bisschen anders gestrickt ist mitunter, als wir das gewohnt sind wahrzunehmen. Ihr habt ja auch jetzt mit Recht die Personen genannt in euren Statements, die ihr besonders gerne leiden könnt. Also wir assoziieren das Herz gerne mit Sympathie, mit positiven Emotionen, positiven Beziehungen, die wir zu anderen Menschen pflegen. Das ist ganz okay so. Interessanterweise setzen biblische Texte zum Thema Herz aber manchmal auch noch, nee, häufig, in der Regel sogar noch einen etwas anderen Schwerpunkt. In der Welt der Bibel, auf die unser Text hier natürlich rekurriert, ist das Herz nicht in erster Linie nur Sitz der Gefühle eines Menschen, so wie wir das manchmal deuten, sondern das Herz ist auch für die Erinnerungen, für die Gedanken und deswegen auch für die Entscheidungen von Menschen zuständig. Ich habe euch ein paar, damit ihr es mir auch glaubt, habe ich euch ein paar Belege rausgeschrieben. In 1. Könige 3,9 ist die interessante und bekannte Erzählung von König Salomo, der als der weiseste König Israels gilt. Und von König Salomo, dem gewährt ja Gott einen Wunsch am Anfang seiner Regierungszeit. Und Salomo sagt zu Gott, gib deinem Diener, also gib mir ein hörendes, ein verständiges Herz, um zu richten dein Volk und um zu verstehen, auseinanderzuhalten zwischen Gut und Böse. Also das Herz ist dafür zuständig, hier zu Verstand zu gewinnen, Gut und Böse zu unterscheiden und dann darauf basierend gute Entscheidungen, gute Gerichtsurteile fällen zu können. Das ist der Job des Herzens. Also verstehen und entscheiden. Oder Sprüche 15,14. Das Herz des Verständigen sucht Erkenntnis. Ja, da geht's ums Verstehen. Oder in Deuteronomium 6, da ist ein Text, der von der Bedeutung der Tora, der Gebote Gottes als Siegel, als Bestätigung des Liebesverhältnisses zwischen Gott und seinem Volk, davon handelt dieser Text, von der Tora, vom Bund Gottes. Und da heißt es, Deuteronomium 6, Vers 6, diese Worte, die ich dir heute gebiete, gemeint sind die Gebote der Tora, die sollst du dir zu Herzen nehmen. Also auch da ist wieder das Herz das Organ, mit dem das verstanden und beherzigt im Sinne von in die Praxis umgesetzt werden kann. Einen letzten habe ich noch, Jeremia 31, 33. Ich will meine Tora, will mein Gesetz in ihr Herz geben, sagt Gott da zu Jeremia über das Volk. Also ich denke, mein Punkt ist deutlich geworden. Das Herz ist auch der Sitz des Verstandes. Und wer versteht, hat die Möglichkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Damit sind wir wieder beim Thema Weisheit. Wer Lebenserfahrung hat und sammelt, ist auch in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen, was Gutes zu tun im Leben, in herausfordernden Situationen sich so zu verhalten, dass was Konstruktives daraus erwachsen kann. Das traut unser Text Jesus sogar schon im Stöpselalter zu oder als so auf der Grenze zwischen Kindheit und Jugend. Und das wird natürlich noch mehr, der nimmt dann ja noch weiter zu an Weisheit, heißt es da. Und dann, wenn er erwachsen ist, noch eine ganze Menge von Jahren mehr auf dem Buckel hat, dann ist er doch wohl erst recht weise. Und dann lohnt es sich doch wohl erst recht, auf ihn zu hören, sich das zu Herzen zu nehmen, was von Jesus kommt, und sich danach zu richten. Also ich kann jetzt leider am Ende der Auseinandersetzung mit diesem Text nicht euch sagen, so und so ist es, eure Probleme sind so und so gelöst. Aber ich kann euch sagen, unser Text macht unmissverständlich deutlich, wendet euch an Jesus. Von dem gibt's was zu erwarten. Da ist Weisheit zu finden. Wenn ihr Fragen habt, lest das weiter, was die Bibel, was das Lukas-Evangelium über Jesus zu erzählen hat. Und ihr werdet nicht enttäuscht werden. Da ist die richtige Adresse, um Orientierung zu suchen in wichtigen Fragen des Lebens. Diesem Jesus, der schon als kleiner Knabe, wie die Lutherbibel übersetzt, so weise sich verhält, dem kann man doch wohl erst recht als Erwachsenem vertrauen. Also guckt, was die biblischen Texte da über ihn zu erzählen haben und nehmt euch das zu Herzen. Das lohnt sich. Dann können wir wie Maria, dürft auch ihr das, was ihr da vorfindet, diese Worte in euer Herz aufnehmen, um sie zu verstehen und dann ins Leben durchzubuchstabieren, in die Praxis rüberzubringen. Bei Jesus ist Weisheit, er nimmt immer mehr zu. Und wir stehen wie die Mutter Jesu vor der Aufgabe, das in unserem Herzen zu behalten. Das lohnt sich. Amen.